Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sprechen über das Thema heute Morgen, wie Jeremia aus seinen Depressionen herauskam. Und ich weiß, die Medikamente, die mit am meisten verkauft werden heute, sind Medikamente gegen Depressionen. Also ich gebe Ihnen ein besseres Mittel als so eine Pille gegen Depressionen heute Morgen. Es ist nämlich das, was Jeremia einnahm und was ihn kurierte. Ich lese Ihnen vor aus Jeremia 37, einige Verse, 11 und dann ein bisschen weiter. Damals, als das Heer der Chaldäer wegen des Heeres des Pharao von Jerusalem abgezogen war, Jerusalem ist umzingelt worden von den Chaldäern, und dann kam der König von Ägypten, Pharao, und hat ihn bedroht, Nebukadnezar, und da zog er weg von Jerusalem eine Zeit lang. Wollte Jeremia Jerusalem verlassen, um sich ins Land Benjamin zu begeben, in der Absicht, dort bei seinen Verwandten eine Erbteilung zu regeln. Als aber am Benjamin-Tor angelangt war, stand der Wachthabende namens Jeria, der Sohn Shelem Jahus, des Sohnes Hananias, der hielt den Propheten Jeremia an und sagte: Du willst zu den Chaldäern überlaufen. Jeremia antwortete: Das ist nicht wahr. Ich laufe nicht zu den Chaldäern über. Aber ohne auf Jeremia zu hören, nahm Jeremia ihn fest und führte ihn zu den Oberen. Und die Oberen aber wurden sehr zornig auf Jeremia. Und sie schlugen ihn und ließen ihn im Haus des Schreibers Jonathan gefangen sitzen. Das hatten sie nämlich als Gefängnis eingerichtet. So kam Jeremia in die Gewölbe des Zisternenraumes, und dort blieb Jeremia lange Zeit. Und dann einige Verse aus Jeremia 28, Vers 4. Da sprachen die Oberen zum König: Der Mann Jeremia, da muss getötet werden, denn auf diese Weise entmutigt er die Soldaten, die noch in dieser Stadt vorhanden sind. Er hat gesagt, die einzige Methode, sich zu retten, ist, zu den Chaldäern überzulaufen. Und das ganze Volk, wenn es solche Reden vor ihnen führt, der Mann ist ja nicht auf das Wohl dieses Volkes bedacht, sondern auf dessen Verderben. Da antwortete der König Zedekia: Nun, er ist in eurer Gewalt. Der König hat ja keine Macht über euch. Hierauf ergriffen sie Jeremia, und sie warfen ihn in die Zisterne des Prinzen Machias, die sich im Wachthofe befand. Und zwar ließen sie den Jeremia an Stricken hinab. Und in der Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm, so dass Jeremia ganz in den Schlamm einsank. Da aber der Kuschit oder Äthiopier Ebed Melech, ein Hofbeamter und Eunuch, der sich im Palaste befand, hörte davon, dass man Jeremia in die Zisterne getan habe, während der König gerade am Benjamin-Tor sie aufhielt. Da verließ Ebed Melech den Palast und redete mit dem König: Mein Herr König, diese Männer haben sehr schlecht an den Propheten Jeremia gehandelt, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben, wo er auf der Stelle sterben muss. Hierauf gab der König dem Kuschiten, Äthiopier Ebed Melech, folgenden Auftrag: Nimm 3 Mann von hier mit und hol den Propheten Jeremia aus der Zisterne hervor, bevor er stirbt. Da nahm Ebed Melech die Männer mit sich, begab sich in die Kleiderkammer im Vorratshaus, holte daraus Lappen von abgetragenen und zerrissenen Kleidern und ließ sie dem Jeremia an Stricken in den Brunnen, in die Zisterne hinab. Und da der Kuschit, Äthiopier, Ebed-Melech sagte zu Jeremia, lege die Lappen von den abgetragenen, zerrissenen Kleidern in deine Achselhöhlen, über dich unter die Stricke, und da tat Jeremia das. Hierauf zogen sie Jeremia an den Stricken in die Höhe und hoben ihn aus dem Brunnen hervor. Und fortan verblieb Jeremia im Wachthof. Soweit Gottes Wort. Wir setzen uns. Nun, Jeremia hatte sehr viele gute Tage gesehen. Er hat gesehen, wie das Volk Israel in Wohlstand nach Salomo gekommen war. Und jeder, wie man sagte, wohnte unter seinem eigenen Feigenbaum. Und sie hatten es sehr gut, denn das Land hatte Wohlstand nach Salomo und es ging denen sehr gut. Und dann, in diesem Wohlstand, wissen Sie, wenn man die Geschichte anguckt, nicht nur die biblische, sondern auch außerbiblische Geschichte, sieht man, dass das Schlechteste, was wir vertragen, tut mir sehr leid, es zu sagen, denn ich liebe Wohlstand, aber ist Wohlstand. Da haben sie den Wohlstand genossen, aber den Geber des Wohlstandes haben sie vergessen. Wenn man den Geber von Gaben vergisst, zeigt man, dass man nicht sehr viel wert ist, moralisch gesehen. Und das war geschehen in diesem Volk. Sie lebten in diesem Wohlstand, aber sie haben dann die Gebote des Gebers des Wohlstandes vergessen. Und wissen Sie, was sie getan haben? Auch Salomo selber hatte schon angefangen, unter dem Einfluss seiner ausländischen Frauen. Denn er hat ja 700 Frauen, nicht wahr, 300 in Konkubinat, Kebsweiber, armer Mann, nicht wahr, 1000 zu versorgen. Er hatte Wohlstand, aber genug, um das zu tun. Und dann haben sie angefangen, hören Sie zu, angefangen, ihre Babys. Im Wohlstand will man nicht die Sorge von Kindern haben. Es stört einen beim Genuss. Und so haben sie eingerichtet, dass die Babys auf die Altäre, die glühend heiß waren, auf die Gitter, Rost, haben sie sie lebendig zu Moloch gegeben. Und dann, als sie verbrannt durch die Gitter fielen, sagte man, Moloch hat sie angenommen. So haben sie Menschenopfer angefangen. Und natürlich, ein Volk, das anfängt, Infantizid zu praktizieren. Gestern Abend haben wir gesehen, was für ein super Wunder der Weisheit Gottes jeder Mensch und vornehmlich jedes Kind ist. Und diese Kinder haben sie nicht geschätzt. Sie waren, standen denen im Wege von ihrem Wohlstand und haben sie einfach verbrannt und vernichtet. Nun, die Geschichte zeigt uns sehr klar, dass wenn ein Volk zweierlei anfängt zu tun, nämlich die Kinder zu vernichten und dann als Folge davon die alten Leute, die auch hindern beim Genuss des Wohlstandes. Wenn ein Volk das tut, ist das Ende der Kultur, der geordneten Verhältnisse direkt vor der Tür. Die Geschichte beweist es. Und hier war es bei Jeremia der Fall. Das Volk hatte das getan. Und Jeremia hat vorher gesagt, wenn ihr das tut, also an den Kindern und an den alten Leuten, werdet ihr den Wohlstand verlieren. Und die haben gesagt, ja, wie sollen wir den Wohlstand verlieren? Jerusalem ist eine sichere Stadt. Und er sagte, der größte König des Ostens von Babel, Nebukadnezar, wird kommen und keinen Stein auf dem anderen lassen. Das wird er tun. Und da haben sie gesagt, du bist ein Feigling, du bist ein Verräter, du sagst, dass unsere Stadt eingenommen wird von dem Feind. Und er beharrte drauf und sagt, es muss so sein. Und als dann Nebukadnezar tatsächlich gekommen ist, während die Stadt umzingelt war, sagt, es gibt nur eine Rettung. Denn ihr habt diese Praktiken gemacht und das Urteil Gottes ist ganz klar, so eine Gesellschaft kann nicht bestehen. Denn gucken Sie, es liegt auf der Hand. Wir können alle so 20, 30 Jahre Kinder haben. Wenn in 20, 30 Jahren keine Kinder sind, ist die Gesellschaft verurteilt. Innerhalb von 40 weiteren Jahren. Denn dann sterben wir. Und die von Neumann-Maschine, die wir sind, die sich selber repliziert, dass wir Kinder bekommen, funktioniert nicht im Alter. Und die Zivilisation geht dann zwangsläufig kaputt. Sind keine jungen Leute da. Wir sind jetzt schon eine alternde Gesellschaft. Wer wird für die Alten sorgen? Die Holländer haben schon die Lösung gefunden. 10% der Alten werden beseitigt durch Euthanasie. Offiziell. Und wie viele Kinder? 300, 400.000 in der Bundesrepublik. Die stören uns in unserem Genuss von Sex. Und Sex ist dafür da. Die stören uns im Genuss von dem, was wir genießen wollen. Und das dulden wir nicht. Beseitigen. Nun, als der Nebukadnezar direkt vor der Tür stand, hat Jeremias noch einmal gesagt. Da kamen die Soldaten zu ihm und die Obersten des Volkes und sagte, du machst die Hände unserer Soldaten schwach, wenn du das sagst, dass sie überlaufen sollen, um ihr Leben zu retten bei den Chaldäern. Und da haben sie ihn vor die Obersten geschleppt und sie haben ihn eingesperrt. Aber als er eingesperrt war, hat er genau das Gleiche gesagt. Dann hat er eine schreckliche Sache erlebt. Der Pharao, der König von Ägypten, hatte eine Rechnung zu bezahlen mit Nebukadnezar. Und er machte sich auf und meinte, dass Nebukadnezar beschäftigt war mit Jerusalem und er könnte rücklings reinfallen und Nebukadnezar schlagen. Nun, das Resultat war, sobald Nebukadnezar hörte, dass Pharao kommt, Nebukadnezar war ein guter Feldherr, der zog ab von Jerusalem, er sagt, die Stadt ist sicher, sie wird uns nicht weglaufen. Jetzt muss ich meine Rechnung bezahlen bei dem König von Ägypten und eine Zeit lang war Jerusalem plötzlich frei. Und da haben alle dem Jeremia gesagt, siehe, das, was du gesagt hast, tritt nicht ein. Wir sind befreit. Und niemand hat es getan, außer dem König Pharao von Ägypten. Der arme Mann, obwohl er riskierte, als Verräter zu gelten, muss er dastehen und sehen, dass das nicht direkt eintraf, was er sagte. Also das war sehr schwer für ihn, wenn er eine Prophezeiung machte, die dann nicht in Erfüllung ging. Denn da haben sie alle gesagt, wenn ein Prophet etwas sagt, das nicht eintritt, dann ist das nicht ein Prophet des Herrn. Aber er stand da und sagte das Gleiche. Aber dann hat er etwas getan, was sehr leicht falsch zu deuten war. Als Nebukadnezar weg war von der Stadt, hatte er eine Erbangelegenheit im Lande Benjamin zu erledigen. Und die Stadt war frei, so packte er seinen Koffer und ging nach Benjamin durch das Benjamin-Tor. Und im Tor war ein Offizier da, und er guckte ihn an, sagt, du bist ja Jeremia. Du hast gesagt, wir sollen überlaufen zu den Chaldäern. Und jetzt tust du es selber, um dein Leben zu retten. Du bist ein Verräter und noch dazu ein Feigling. Und da haben sie ihn genommen, vor die Ältesten geschleppt und sie haben ihn gegeißelt. Und dann haben sie ihn sichergestellt, denn sie sahen schon, dass Nebukadnezar zurückkam. Das haben sie auch gleich gemerkt. Um sicher zu sein, haben sie ihn in den Wachthof genommen. Und da in dem Wachthof war ein Brunnen. Und in dem Brunnen, Zisterne wird es hier genannt, in dem Brunnen, es war schon ausgetrocknet. Denn Sie wissen, das Erste, was die Belagerer getan haben, ist, die schneiden die Wasserleitung durch, dass kein Wasser in der Stadt ist. Und da war der Brunnen leer. Aber es war voller Schlamm. Voller Schlamm. Und da haben sie gedacht, wir dürfen ihn nicht reinschmeißen, sonst wird er sich schlagen gegen die Wände, wie er runtergeht, und töten, und dann sind wir die Mörder. Wir lassen ihn ganz sanft runter, dass wir ihn nicht töten. Und dann stirbt er von selber. Die typische heuchlerische Methode, nicht wahr? Zu morden. Nicht selber tun, sondern andere bekommen, um das zu tun. Und das war der Brunnen, der das machen sollte. Nun, stellen Sie sich vor, der arme Mann, es heißt, er versank ganz in den Schlamm. Nun, ich nehme an, dass er bis hier war, in Schlamm, wenn er ganz versank, wenn ich Deutsch verstehe, bedeutet das das. Und der arme Kerl, sind Sie jemals in einem Brunnen gewesen? Und ich war mit ganz engen Wänden, dass man gerade Platz hat, vielleicht die beiden Ellbogen dran zu bekommen, in dem Brunnen, bis zum Hals im Schlamm. Und all die Leute bereiten sich jetzt auf Krieg vor, und es ist kein Essen in der Stadt. Und da hat er Zeit, zu überlegen, was er getan hat. Er hat getan, was Gott ihm gesagt hat, und es scheint alles schief zu sein, was er getan hat. Er hat gewarnt, niemand hat irgendwelche Notiz genommen. Und jetzt, jedes Mal, wo er strampelt, um hochzukommen, Sie sind ja nie baden gegangen in der Themse, nicht wahr, wie wir als Kinder. Aber die Themse hat sehr viel Schlamm drin. Es ist ja Ton dort. Und wir als Kinder, wenn man auf den Boden ging, was ich einmal getan habe, ziemlich tiefes Wasser, aber dann bin ich tatsächlich in diesen Schlamm gekommen. Und wenn man dann strampelt, wird das Wasser trüb und man sieht gar nichts. Sie können sich denken, wie kalt und verlassen und hoffnungslos das war. Nun, ich stelle Ihnen einige Fragen. Er liegt dort in diesem Schlamm. Meinen Sie, dass es fähig wäre, mit der Königin Elisabeth Tee zu trinken im Buckingham Palace in dem Zustand? Er war besudelt von A bis Z. Der arme Kerl. Und nicht nur das. Es ist furchtbar dunkel dort. Nur ein kleines Loch oben sieht man, wo die Sonne scheint. Schrecklich dunkel. Und dann kalt. Und liebe Freunde, vielleicht ist Ihre Lage etwas kalt. Die Liebe hat man sehr oft vergessen in der heutigen Welt, nicht wahr, des Beschäftigtseins. Stimmt's oder stimmt's nicht? Also liegt er da hungrig. Jo, wer soll so einem Mann Essen runterschmeißen? Sie hatten kein Essen in der Stadt selber. Und dann überall Schlamm und nichts zu trinken. Wie die Glieder langsam absterben. Also eine sehr depressive Situation, in der er sich befand. Nicht wahr? Nun, als ich das überlegt habe, wissen Sie, ich bin ziemlich aktiv in meinem Alter. Ich würde versuchen, rauszukommen. Aber wenn man schreit von der Tiefe, wer hört's? Kann man die Lungen rausbrüllen, wird nichts ausrichten. Und dann die Kälte, das langsam die Bewegung in den Fingern und Füßen kaputt geht, wird man gelähmt. Und dann dieser nagende Hunger und dann das Schlimmste, der Durst, dass man Durst hat. Wenn er versucht hochzukommen und rauszustrampeln, was ist das Einzige, was er ausrichten kann? Dass man tiefer reinsinkt. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und wenn man tiefer reinsinkt, wird man noch schmutziger und dreckiger, als man war. Also eigene Anstrengungen waren nicht sehr gut. Und so ist ein Mann, der depressiv wird. Da haben Sie das vollkommene Bild der Depression. Denn menschlich gesehen können wir uns nicht helfen. Die probieren mit Pillen, nicht wahr? Nun, was das tut, ist, ändert unser Bewusstsein von der Lage, aber die Lage bleibt gleich. Unsere Wahrnehmung von der Lage kann sich ändern, aber es ist eine Täuschung, denn die wirkliche Lage bleibt gleich. Und wenn man mal aufwacht und das sieht, wird man sehr, sehr verzweifelt, bis die Depressiven die Gefahr leiden, manisch zu werden und bösartig zu werden, weil sie so verzweifelt sind. Haben Sie das nicht so erlebt? Während des Krieges habe ich das erlebt, wie das ist. Was ist die einzige Hoffnung? Von sich aus keine. Klar, keine. Aber wissen Sie, was er getan hat? Als ich jung war und dünner, als ich jetzt bin, hatten wir auf dem Gut in der Nähe von Oxford, wo ich groß geworden bin, einen Brunnen für das ganze Gut. Und der Brunnen war sehr, sehr tief. Aber wir hatten 2-3 Jahre eine Dürre dort, was sehr selten vorkam. Und mit der Zeit haben wir den Motor, wir hatten einen alten Kerosinmotor, um das Wasser hochzupumpen, mit der Zeit hat der Motor nur Luft gepumpt. Und der Brunnen war sehr tief. Aber wir guckten runter, ganz tief, mit einer starken Lampe. Und wir sahen, dass das Wasserniveau sehr gesunken war. Denn unter unserem Haus war ein unterirdischer Fluss in der Kreide. Und in langer Zeit kein Wasser ist, dann sank das Wasserniveau in diesem unterirdischen Fluss. Nun, es hilft nicht, Luft zu pumpen, nicht wahr? Da hat mein Vater gesagt, wir müssen runtergehen und die Zuleitung verlängern. Okay? Aber mein Vater war zu groß, um durch dieses dünne Loch zu kommen. Und die Knechte auf dem Gut waren auch zu groß. Mein Bruder war kleiner als ich, aber er war so klein, dass er Handwerker nicht betätigen konnte. Ich war so ungefähr 9 Jahre alt. Und ich verstand, ein neues Gewinde zu drehen an einer Leitung. Ich habe das schon gewusst, wie man das tut. So hat mein Vater gesagt, gut, wir tun eine ganz, ganz lange Leiter runter und wir binden dich an mit einem Seil, dass du ganz sicher bist. Und dann gehst du runter, nimmst die Werkzeuge runter und du wirst genug sehen können, um ein neues Gewinde zu schneiden und dann so einen Meter dran zu machen, dass wir wieder Wasser pumpen können. So ging ich runter. Das kleine Loch wurde immer kleiner da oben. Und ich habe angefangen, meine Arbeit zu tun und habe ein neues Gewinde geschnitten an der Leitung und dann angekoppelt. Und dann sagte ich zu meinem Vater, schrie ich hoch zu ihm, lasst mich runter, ein paar Stilzens, dass ich das wieder festmachen, dann ist gut. Aber mein Vater war einen Augenblick weggegangen und dann guckte ich rauf und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Wissen Sie, was ich gesehen habe? Bei heller lichtem Tag schienen die Sterne in voller Pracht. Die Sterne. Bei vollem lichtem Tag, wenn man in einen Brunnen geht und die Seitenlichter, das diffuse Licht von dem Tag, geschirmt sind von dem Auge, dann sieht man am hellerlichten Tag den Himmel in der vollen Pracht einer Sternennacht. Und ich war so erstaunt, habe die Sterne beobachtet von der Tiefe, was ich bei Tag oben nicht sehen konnte, dass ich vergessen habe, dass ich ein paar Stilzens brauchte, um das zuzumachen, war so ergriffen von dieser Sicht, was ich als Kind nicht erwartet hatte. Je tiefer man geht, wenn man tiefer in dem Schlamm man ist, desto klarer wird der Himmel. Wenn Sie eine Depression und die Lage, die eine Depression so verstehen können, wissen Sie, wenn die zeitliche Not ewiges Gut mit sich bringt, dann hat man einen guten Tausch gemacht. Denn die zeitliche Not ist für eine Zeit, und die Ewigkeit ist für immer. Und so habe ich sehr oft erlaubt, eher oft gedacht, als ich tief im Schlamm war, das wird zu etwas dienen, dass du ewig zurechtkommst. Viele Leute in dem Wohlstand vergessen ihres Gottes. Ich habe es selber getan. Aber wenn es zur Not kommt, besinnen sie sich, solange sie nicht bitter werden. Aber wissen Sie, in dieser Kälte, in dieser Dunkelheit, dass man so einen Himmel über sich hatte, war doch für mich als Kind eine Offenbarung. Lernen Sie in der Depression für das ewige Jesus Christus, der gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit. Lernen Sie darauf zu schauen. Und das ist die stärkste Methode, Depressionen zu überwinden. Denn der ewige, der Herr Jesus, liebt uns mit einer ewigen Liebe. Das muss man lernen. In der Not, in der Depression. Nun, Sie sagen, ja, das ist sehr schön. Es hilft einem, das zu vertragen, aber es hilft einem nicht raus. Denn wenn er da bleibt, kein Wasser, kein Essen, sehr kalt, sehr dunkel, wird er sterben. Die Sache ist die, wenn Sie in so einer Lage sind, kann der Himmel Ihnen schon Kraft geben. Wenn man denkt, was Jesus für eine Not am Kreuz durchgestanden hat für uns, das hilft mir sehr. Aber ich muss Hilfe haben, dass ich wieder rauskomme. Wie konnte der Prophet dafür sorgen, dass er rauskommt? Die Antwort ist, er konnte nichts tun. Gar nichts. Aber unbekannt zu ihm gegenüber, hatte er, ohne dass er es wusste, einen Freund am Hof. Und das war Ebed-Melech, der Äthiopier. Ein Äthiopier war ein Kämmerer. Das heißt, er war ein Eunuch. Das heißt, dass er verschnitten war. Und das heißt, dass er nicht in den Tempel Gottes gehen durfte. Weil er nicht vollkommen war. Und Ebed-Melech, obwohl er dieses Hindernis hatte, war nicht bös auf den Propheten des Herrn. Das ist ein Wunder. Denn der Prophet des Herrn war derjenige, der sagte, du darfst nicht in den Tempel gehen. Aber trotzdem liebte Ebed-Melech den Jeremia. Trotzdem, was wir sind, ganz gleich, was wir sind, liebt uns Jesus. Ganz gleich, wer ich bin. Und er liebt uns mit der ewigen Liebe Gottes. Das ist das Wesen des Evangeliums, der guten Botschaft. Und dieser Ebed-Melech war nicht untätig. Er ging zum König und sagte zum König, das ist nicht recht, was du erlaubt hast. Wir müssen den Jeremia rausholen, sonst wird er aber sehr geschwind sterben dort. Und der König sagte zu Ebed-Melech, gut, nimm du 3 von meinen Männern und geh du und rette ihn. Da sagte Ebed-Melech, aber wie? Er sagt, geh du unter und guck unter dir, unter der Schatzkammer. Und da findest du ein Seil, und da findest du alte, abgetragene Lumpen, die niemand mehr trägt. Der Mann ist bis zum Hals im Schlamm. Wenn du ein Seil um seinen Hals legst, wirst du ihn erhängen. Sie wissen, dass der Schlamm eine kolossale Saugkraft hat. Wenn Sie jemals im Schlamm gewesen sind, wie in der Themse, wissen Sie, dass es äußerst schwierig ist, jemanden rauszuziehen im Schlamm. Er sagt, was du tun musst, ist all diese alten Kleider, die niemand mehr trägt, die Schatzkammer ist leer, seine Schätze waren alle weg. Nur hatte er in der Schatzkammer diese alten Kleider und dieses Seil. Gehst du hin und du lässt sie runter zu Jeremia und er soll sie unter die Achselhöhlen tun, auf beiden Seiten, und dann unter die Achselhöhlen, die geschützt sind von diesen alten Kleidern, sollst du ihn anbinden, und erst dann, wenn er sicher ist, dass du ihm die Arme nicht ausziehst, die 3 Männer, die du mit dir nimmst, die werden ihn hochziehen. Nun, ihr lieben Freunde, Jeremia konnte sich selbst nicht helfen. Sie können sich selber nicht helfen. Ich kann mir auch selber nicht helfen. Ich muss einen Freund haben am Hof des Königs. Und diesen Freund habe ich. Und der heißt Jesus. Und er ist ein Diener. Nicht nur Gott, sondern Gott, der Diener. Und wem dient er? Dir und mir. Aber dann muss er praktische Methode haben, ihn mit der Kraft aus der Höhe, oben an den Brunnen, zu verbinden, dort unten im Schlamm, wo er war. Wie tut man das? Da hat der König gesagt, wie man das tut. Man lässt das Seil runter mit all den Kleidern und man befestigt ihn mit Sachen, die nicht mehr gebraucht werden von den meisten Menschen, alte Kleider. Und man bindet ihn an und diese abgetragenen Kleider werden ihn mit den starken Männern oben verbinden. Nun, liebe Freunde, sehen Sie, wo ich hinaus bin? Heutzutage, ich war gestern und vorgestern und die Woche mit Lehrern in einem Seminar in Norddeutschland, ein bisschen weiter Norden von hier. Wissen Sie, was ich festgestellt habe? Obwohl die meisten oder einige von ihnen Religionslehrer waren, war für sie die Bibel alte Kleider. Was man früher benutzt hat, früher hat man die Bibel viel gelesen und darüber nachgedacht. Heute sind abgetragene Lumpen und verlassene, verworfene Kleider. Aber diese Kleider sind die mit dem Seil, die uns verbinden mit der Kraft aus der Höhe. Was ich sagen will, ist dieses. Das, was man längst aufgegeben hat und verworfen hat, ist ganz bestimmt das Wort Gottes. Reden Sie mit den meisten Theologen drüber, die werden das erfahren. Aber wenn man das um sich legt, um das Herz legt das Wort Gottes, verbindet einen das mit der Kraft aus der Höhe. Das Wort Gottes ist die Kraft, die mit uns, mit dem Freund am Hof verbindet, mit Ebed-Melech, mit dem Diener, mit Jesus Christus. Denn ich habe nur sein Wort das mich verbindet mit dem Himmel. Und wissen Sie, wenn das Wort Gottes uns verbindet mit der ewigen Liebe Gottes, wird man buchstäblich aus der Depression herausgeholt. So legte sich unter sich, ereignete sich für sich selber an. Darf ich Ihnen sagen, der Sonntag ist dazu da, dass man sich das Wort Gottes aneignet. Man legt es um das Herz und die Achselhöhlen. Und das Wort Gottes hebt uns. Alles, was gut ist, alles, was wahrhaftig ist, alles, was edel ist im Wort Gottes, dem denket nach. Und dann werdet ihr umgewandelt, etappenweise, in Gottes Ebenbildlichkeit. Die Verheißung ist da. Aber man muss sich selber befestigen. Und dann wird man gehoben. Nun denken Sie, wie schön das war. Er hat von unten die Sterne gesehen, den Himmel gesehen, wie ich als Kind das gesehen habe. Aber dann, als er dann allein mit dieser Kraft aus der Höhe verbunden war, kommt er langsam selber dorthin, wo er das von unten gesehen hat. Nun, seien Sie jetzt ganz praktisch mit mir und nicht zu theologisch. Was wird das Erste sein, das Jeremia erfahren hat, als er bis zum Hals aus dem Schlamm hochgezogen war und an das Sonnenlicht kommt? Unten konnte er nicht viel Schmutz und Dreck sehen, es war zu dunkel. Aber jetzt sieht er, wie er wirklich ist, verschmutzt und besudelt von der Fußsohle bis zum Scheitel. Okay? Jetzt sieht er, wie er ist. Und ich glaube, das Erste, was er tun wird, ist das alles abwaschen. Koch, die werden einen Schlauch geholt haben, wenn sie Stäuche gehabt haben in jenen Tagen, und ihn abgeschlaucht haben, nicht wahr? Und der arme Mann, wissen Sie, wenn ich vom Garten komme und den Rasen gemäht habe und wirklich dreckig bin, kommt man rein, meine Frau macht eine Miene, nicht wahr, entsprechend, wenn man so reinkommt ins Haus, aber dann ins Bad zu schlüpfen und sich reinzuwaschen, ist doch schön, nicht wahr? Und denken Sie das, übertragen Sie es. Es ist eine Bildersprache, das weiß ich. Denken Sie, wie es ist, wenn man aus so einer Depression rauskommt und in der Gegenwart des Himmels reingewaschen wird und für rein erklärt wird, für sauber erklärt wird, durch die Waschung des Wortes der Bibel. Mach mich rein. Dann bin ich weiß wie Schnee. Das Schöne des Evangeliums, liebe Freunde, hier in Huchting, ist, dass Gott uns nicht sieht, wie wir sind. Er sieht uns, wenn wir seine Kinder sind, als abgewaschen, sauber gemacht, abgeschlaucht, moralisch gesehen, ganz gleich, was ihre Sünden sind. Wenn Sie ihn bitten, sie wegzuwaschen, tut er das. Und so steht Jeremia nach der Erfahrung der tiefsten Depression in dem Brunnen, steht er rein und sauber, abgewaschen im Licht des Himmels, das er von ferne gesehen hat, unten in seinem Brunnen. So kam Jeremia aus seiner Depression. So können Sie rauskommen, wenn Sie sich verbinden lassen durch die alten abgetragenen Kleider mit Ebed-Melech von oben und hochgezogen werden, nicht durch Ihre eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Herrn Jesus selber, die uns aus der Grube herausholt. So bin ich froh. So kann ich mich freuen, dass Jesus so viel getan hat. Aber jetzt schon unten im Brunnen, wenn man in all diesen Depressionen sind, je tiefer es geht, desto klarer wird der Himmel. Wir beten zusammen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns siehst. Danke dir, dass wir nicht allein sind. Und es ist nicht, dass du nicht allein, dass du uns siehst. Du liebst uns und du willst uns haben. Du hast selber gesagt, du hast deine Lust an den Menschenkindern. Wasche uns rein durch dein Blut, durch dein Wort, dass du wiederum deine helle Freude an uns haben kannst. Amen.